Herzlich willkommen zur 10. Folge des Podcasts Auf der Kippe, dem Podcast, in dem wir aus philosophischer Perspektive auf die digitale Revolution schauen. Mein Name ist Jadma Heini und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Zunächst mal muss ich mich entschuldigen, dass es so lange gedauert hat, bis die 10. Folge rausgekommen ist. Ich hatte am Anfang mal gesagt, dass ich ungefähr alle 2 bis 3 Wochen eine neue Folge rausbringen werde. Ich habe aber gemerkt, dass das eine ziemlich enge Taktung ist und mir ist es wichtig, ein gewisses Niveau in diesen Folgen aufrechtzuerhalten und das bedarf einer gewissen Muße und gedanklichen Vorbereitung. Von daher plane ich eigentlich auch für die Zukunft eher einen Rhythmus von circa 3 bis 4 Wochen, bis jeweils am Wochenende eine neue Folge erscheint. Und ich hoffe natürlich, dass es dazu führt, dass Sie sich umso mehr drauf freuen können. Ja, in der letzten Folge habe ich unter anderem über Dolmetscher und Ärzte gesprochen und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Berufe durch künstliche Intelligenzen automatisiert werden. Und dazu hat mich eine Anmerkung bzw. eine Präzisierung erreicht, die ich gerne weitergeben möchte. Ich habe allgemein über Dolmetscher gesprochen und dabei eigentlich 2 unterschiedliche Berufsgruppen über einen Kamm geschert, nämlich einmal Dolmetscher im engeren Sinne, die in Echtzeit Konversation von einer Sprache in eine andere übersetzen, und Übersetzer, die Texte von einer Sprache in eine andere übersetzen. Und das sind eigentlich 2 getrennte Berufsgruppen. Und natürlich ist es so, dass vor allem die Übersetzer die ersten sind, die eigentlich schon jetzt in einem meines Erachtens hoffnungslosen Rückzugsgefecht gegenüber künstlichen Intelligenzen wie DeepL und andere frei verfügbare Softwares begriffen sind. Bei den Dolmetschern wird es auch aus den beschriebenen Gründen etwas länger dauern und bei den Ärzten eben auch noch etwas länger. Aber die Tendenz letztendlich ist meines Erachtens klar erkennbar und die Tendenz geht dahin, dass immer mehr Berufe durch künstliche Intelligenzen automatisiert werden und dadurch wegfallen. Und heute möchte ich mich der Frage zuwenden, die sich dann geradezu aufdrängt: Wie geht man damit um? Und was werden die Menschen tun, wenn sie keine Arbeit mehr haben? Darum soll es heute gehen. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Denken. Was tun all die Menschen, wenn sie nichts mehr zu tun haben? Das war die Frage, mit der die letzte Folge endete. Zur Erinnerung, die These, die ich den letzten beiden Folgen erläutert habe, war ja, dass es plausibel erscheint anzunehmen, dass die Digitalisierung zunächst zu einer Verknappung menschlicher Arbeit auf dem Arbeitsmarkt führen wird, dass es danach aber in immer größeren Bereichen zu einer Freisetzung menschlicher Arbeit durch Maschinen, insbesondere durch mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Maschinen, kommen wird. Und dass diese Freisetzung menschlicher Arbeit nicht in gleichem Maße durch das Entstehen von neuen Jobs in anderen Bereichen kompensiert wird. Das ist dann der Fall, wenn die Geschwindigkeit des technischen Fortschritts, der immer weitere Teile der Berufswelt algorithmierbar macht, größer ist als die Geschwindigkeit des Wirtschaftswachstums, durch den neue Jobs geschaffen werden könnten. Schauen wir uns das mal an einem konkreten Beispiel an, dem Finanzsektor. Der Finanzsektor ist ein gutes Beispiel, da hier, also es geht ja im Wesentlichen um Zahlen, ja? Und hier ist es also erwartungsgemäß so, dass der Anteil digitalisier- und algorithmierbarer Tätigkeiten sehr hoch ist. Einer jüngsten Umfrage zufolge gehen 70% aller Entscheider in diesem Sektor davon aus, dass die Zahl der Jobs signifikant sinken wird. Schon heute könnte man massenhaft Jobs in diesem Bereich durch digitale Technologien ersetzen. Der wesentliche Grund, warum das nicht sofort geschieht, ist einerseits, dass hierfür Investitionen, insbesondere Investitionen in digitale Infrastruktur, erforderlich sind und andererseits, dass man so viele Menschen gar nicht auf einen Schlag entlassen kann. Dass es also noch etwas dauern wird, ist auch hier wieder nicht eine Frage der technischen Möglichkeit, sondern eine Frage der Geschwindigkeit, mit der menschliche Organisationen diese technischen Möglichkeiten zum Einsatz bringen können. Aber das Ergebnis ist klar. Es wird immer weniger Menschen benötigt. Es werden immer weniger Menschen benötigt, um die Arbeit auszuführen. Wie der Endpunkt dieser Entwicklung aussehen könnte, kann man sich schon heute in China anschauen. In Shanghai hat in 2018 die China Construction Bank eine Bankfiliale eröffnet, die komplett ohne menschliches Personal auskommt. Stattdessen kommen eine Reihe von Technologien zum Einsatz, Gesichtserkennungstechnologien, künstliche Intelligenz, Virtual Reality und Roboter, mit deren Hilfe Bankkunden alles tun können, was man in einer Bank so macht. Von der Eröffnung eines Kontos über Anlageberatung bis zum Handel mit Gold. Und das führt uns zurück zur These, dass es kapitalistisch gesprochen immer mehr unnötige Menschen geben wird. Menschen, die der Arbeitsmarkt nicht braucht. Menschen, die der Kapitalismus nicht mehr als Ressource zur Vermehrung des Kapitals benötigt, sondern nur noch als Konsumenten. Und das provoziert die Frage, wie geht man mit dieser wachsenden Gruppe von Menschen um, die ich in der letzten Folge als die überflüssigen Menschen bezeichnet habe. In der heutigen Folge möchte ich die Antwort beleuchten, die die digitale Ideologie auf diese Frage gibt. Und ich möchte etwas tiefer in diese Antwort hineinschauen, als es gemeinhin getan wird. Kurz gesagt heißt die Antwort, die allenthalben zu hören ist, bedingungsloses Grundeinkommen. Das bedingungslose Grundeinkommen ist keine Erfindung der digitalen Avantgarde. Es ist ein erstaunlich alter Gedanke, der zum Beispiel in den USA in den 60er Jahren unter dem Titel Garantieeinkommen breit diskutiert und beinahe sogar eingeführt worden ist. Im Kontext der Digitalisierung bekommt dieser Gedanke neue Relevanz und er wird in eine andere ideologische Erzählung eingebettet. Doch davon später mehr. Wie im Detail ein bedingungsloses Grundeinkommen aussehen wird, ist noch unklar. Es gibt verschiedene Modelle und Ansätze, die ich hier gar nicht weiter differenzieren möchte. Im Kern gibt es zwei Grundmodelle, könnte man sagen. Das bedingungslose Grundeinkommen einerseits, also gewissermaßen die Reinform des bedingungslosen Grundeinkommens, und die negative Einkommenssteuer als alternatives Modell. Das bedingungslose Grundeinkommen ist im Grunde genommen selbsterklärend. Es ist ein Grundeinkommen, das bedingungslos ausgezahlt wird und einen Mindestlebensstandard für alle sichern soll, ganz unabhängig davon, ob man einer Arbeit nachgeht oder nicht. Wer arbeiten möchte und kann, der kann das tun und sein Einkommen dadurch weiter aufbessern. In dieser Bedingungslosigkeit liegt der wesentliche Unterschied etwa zum Arbeitslosengeld bzw. zu Hartz IV, die ja in Deutschland im Prinzip ebenfalls die Rolle erfüllen sollen, einen Mindestlebensstandard für Menschen zu sichern, die keine Arbeit mehr finden. Mit der Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens würden solche Sozialleistungen wegfallen bzw. im bedingungslosen Grundeinkommen mit aufgehen, was ein Teil der Finanzierungsquelle für das bedingungslose Grundeinkommen darstellen soll. Der wesentliche Vorwurf gegen das bedingungslose Grundeinkommen ist, dass sich möglicherweise niemand mehr motiviert fühlen könnte zu arbeiten, da der Anreiz zu gering sei. Dem versucht das Alternativmodell entgegenzuwirken. Die negative Einkommenssteuer ist eigentlich auch ein gar nicht so neues Modell. Sie geht auf den Ökonomen Milton Friedman zurück und sie folgt einem etwas anderen Gedanken. Aktuell ist es ja so, dass es nur eine positive Einkommenssteuer gibt. Also nicht positiv, weil man sich darauf freut, sondern sozusagen positiv, weil man sie als Bürger nur dem Staat zahlen kann. Das heißt, wir zahlen Steuer auf unser Einkommen, sofern es einen gewissen Grenzwert übersteigt. Unter einem Grenzwert muss man keine Steuer mehr zahlen und ab einem gewissen Einkommen muss man eben Steuern an den Staat zahlen. Das ist eine positive Einkommenssteuer. Eine negative Einkommenssteuer würde auch das Gegenteil tun, nämlich uns Geld auszahlen, wenn unser Einkommen einen gewissen Grenzwert unterschreitet. Und zwar je mehr, je weiter man unter diese Grenze fällt. Die negative Einkommenssteuer steht auch jedem Menschen gewissermaßen bedingungslos zur Verfügung, wird aber nur anteilig ausgezahlt, wenn das anderweitige Einkommen eben unter eine gewisse Schwelle fällt. Und so prominente Stimmen, also gerade auch in der ja, Digital Community prominente Stimmen wie Brynjolfsson und McAfee vom MIT Center for Digital Business, die favorisieren dieses Modell, da es einen höheren Anreiz darstelle, weiterhin eine Arbeit anzustreben und einer Arbeit nachzugehen. Dass eine Art von bedingungslosem Grundeinkommen erforderlich wird und eingeführt werden sollte, das jedoch gilt Brynjolfsson, McAfee und eigentlich allen Stimmen der digitalen Avantgarde als ausgemachte Sache. Der Dissens liegt lediglich in den Details der Ausgestaltung. Es gibt auch noch eine Reihe, also einen bunten Strauß anderer Ideen, die aber alle in die gleiche Richtung, sozusagen ins gleiche Horn stoßen. Wie zum Beispiel die Einführung einer Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich, wie sie in Island bereits mit 1% der Erwerbstätigen ausprobiert wurde. Oder die Idee, einfach höhere Steuern, zum Beispiel auf Digitalkonzerne, anzulegen. Wenn man das alles mal aus einer höheren Flughöhe betrachtet, sind das alles Überlegungen, die im Kern derselben Grundlogik folgen. Und das ist es ja, was uns hier interessiert. Übergreifende Entwicklungen zu erkennen und zu hinterfragen, wo diese eigentlich herkommen, was der Ursprung, was die Quelle dieser Trends ist und wo sie hinfließen, ganz unabhängig davon, welches Modell sich im Detail durchsetzen wird. Finanziert werden soll das bedingungslose Grundeinkommen, also natürlich dadurch, dass man einerseits die Sozialleistung streicht bzw. dort integriert, aber andererseits soll sie aus der Produktivitätssteigerung finanziert werden, die mit Hilfe digitaler Technologien erzielt wird. Also, wenn man Arbeitsprozesse automatisiert, dann ist das eine Produktivitätssteigerung. Ja, man kann Kosten senken, man kann höhere Margen zum Beispiel erzielen. Und diese Produktivitätssteigerung könnte man zum Beispiel in Form einer Robotersteuer oder einer wie auch immer gearteten Digitalsteuer abgreifen und aus den Erträgen dann das bedingungslose Grundeinkommen finanzieren. Im Kern ist der dahinterliegende, durchaus nachvollziehbare Gedanke der folgende. Wenn immer größere Teile der Wertschöpfungsprozesse durch Computer, Roboter oder Maschinen erbracht und gleichzeitig immer mehr menschliche Arbeit dadurch überflüssig gemacht wird, dann sollte man Teile dieser Wertschöpfung abgreifen und in Form eines bedingungslosen Grundeinkommens an die Menschen auszahlen, sodass diese weiterhin ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Das alles ist durchaus konsequent und nachvollziehbar gedacht. Und nun mache ich ein mutiges Statement. Am bedingungslosen Grundeinkommen ist eigentlich schon ein Haken dran. Es wird ja auch schon intensiv damit experimentiert. In Finnland wurde es testweise eingeführt. In der Schweiz gab es eine Volksabstimmung zu dessen Einführung, die allerdings viel zu früh kam und noch recht deutlich verloren ging. Es wird sicher noch dauern, doch in irgendeiner Form wird es wahrscheinlich kommen und ist eigentlich die logische Konsequenz der Digitalisierung. Wenn diese tatsächlich, wie in den letzten Folgen beleuchtet, im zweiten Schritt der Arbeitsmarktentwicklung immer mehr im kapitalistischen Sinn nutzlose Menschen produzieren wird, für die es keine Arbeit mehr gibt und deren Nutzen, kapitalistisch gesprochen, nur noch im Konsumieren liegen wird, wofür man keine Arbeit, aber Geld braucht. Ich erlaube mir als Philosoph hier wieder die Freiheit, nur über die Grundprinzipien nachdenken zu müssen und die fiskalischen und anderweitigen Ausgestaltungsdetails den entsprechenden Experten zu überlassen. Auch kommt es mir hiermehr gar nicht darauf an, eine Prognose zu treffen, wann genau damit zu rechnen ist und in welcher Variante. Was mich interessiert, ist etwas anderes. Mich interessieren die Gründe und die Konsequenzen, die von dieser Entwicklung zu erwarten sind. Anders formuliert, mich interessiert auch hier wieder die ideologische Grundierung, die die digitale Ideologie dem bedingungslosen Grundeinkommen gewissermaßen untergeschoben hat. Mich interessiert, wie uns das Konzept verkauft wird und ob das, was da erzählt wird, plausibel erscheint. Aus Sicht der digitalen Ideologie ist das bedingungslose Grundeinkommen nicht einfach eine ökonomische oder soziale Notwendigkeit, um eine Gesellschaft, die in Massenarbeitslosigkeit gerät, aufzufangen und am Laufen zu halten. Sondern es ist viel mehr. Es ist Teil der mythologischen Erzählung der Befreiung des Menschen durch Technik. Und genau hier schleicht sich wieder die Ideologie, die Utopie in die Erzählung ein, die sich das beginnende Digitalzeitalter wie eine Karotte selbst vor die Nase hält. Diese Erzählung deutet die im kapitalistischen Sinn nutzlosen Menschen um in befreite Menschen. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie man die zu erwartende Arbeitsmarktentwicklung deuten kann. Die eine Deutung lautet, die Maschinen nehmen den Menschen die Arbeit weg. Die andere Deutung lautet, die Maschinen befreien den Menschen von der Arbeit. Die digitale Ideologie setzt bei letzterer Variante an und die Geschichte, die sie dem bedingungslosen Grundeinkommen unterlegt, geht ungefähr so. Arbeit, also zumindest die Art von Lohnarbeit, wie sie sich seit dem 18. Jahrhundert in der westlichen Moderne etabliert hat, ist eine Art von Zwangszustand. Der Mensch gehe Arbeit nach, nicht weil er will, sondern weil er muss, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, die Familie zu ernähren und so weiter und so fort. Moderne Arbeitsverhältnisse seien im Wesentlichen extrinsisch motiviert, also äußerlich motiviert. Das heißt, man arbeitet, weil man das Geld braucht, weil man Druck vom Chef oder der Chefin bekommt, weil man Angst hat vor Jobverlust oder vor Statusverlust oder ähnliche extrinsische Motivationsquellen. Die digitalen Technologien nehmen in diesem Bild dem Menschen nicht etwas weg, was er braucht, um leben zu können, sondern sie befreien ihn von einer Last, um dann besser leben zu können. Wenn Computer menschliche Arbeit übernehmen und die Menschen dank Robotersteuer und bedingungslosen Grundeinkommen ihren Lebensunterhalt bestreiten können, dann sei der Mensch frei, das zu tun, was er eigentlich möchte. Dann werde er nur noch tun, wozu er oder sie sich intrinsisch motiviert fühlt, also von innen heraus. Befreit von der Sorge, seinen Lebensunterhalt bestreiten zu müssen, werde der Mensch anfangen, seine Bestimmung zu leben, sein kreatives Potenzial zu entfalten. Das werde dazu führen, dass es mehr Innovation, mehr Start-ups, mehr Gründungen geben werde, in denen Menschen dieser Bestimmung nachgehen. Und diese neuen Start-ups und Gründungen sollen auch dazu führen, dass wieder zahlreiche neue Jobs entstehen und Menschen einen neuen Arbeitsort geben. Was irgendwie merkwürdig ist, dass sich der Mensch ja eigentlich freuen soll, endlich von der Arbeit befreit worden zu sein. In der digitalen Ideologie ist das bedingungslose Grundeinkommen keine Maßnahme, um arbeitslose Menschen ökonomisch sozial aufzufangen, sondern ein Akt der Optimierung menschlichen Lebens. So wie der Mensch im Bild des Transhumanismus ein noch besserer Mensch werden soll, indem er seinen Körper technologisch optimiert, so soll er durch Digitalisierung der Arbeit und bedingungsloses Grundeinkommen ein noch freierer, kreativerer und glücklicherer Mensch werden. Und das bedeutet im Bild der digitalen Ideologie eine Art Start-up-Gründer werden. Der Start-up-Gründer ist so etwas wie der Idealtypus der digitalen Ideologie, die ja aus den Startup-Ökosystemen in die Welt hineinschwappt und sich wie in einem Spiegelkabinett immer nur selbst beschaut und an sich selbst berauscht. Es ist nicht so, dass diese mythologische Erzählung komplett absurd ist. Einzelne Komponenten davon sind durchaus plausibel. Doch diese Komponenten sind zu einer Erzählung zusammengefügt, die in höchstem Maße ideologisch aufgeladen ist. Und das möchte ich mir etwas genauer anschauen und hinterfragen. Sind diese digital-utopistischen Erwartungen, die mit dem bedingungslosen Grundeinkommen verbunden werden, realistisch? Oder sind ganz andere Szenarien denkbar, vielleicht auch wahrscheinlicher, wenn Computer den Menschen von Arbeit entledigen und gleichzeitig das Stillen seiner Grundbedürfnisse finanzieren? Das Schöne ist, wir müssen über diese Frage gar nicht spekulieren. Wir können in die Geschichte schauen und studieren, wozu ein solches Szenario führt. Denn so etwas Ähnliches hat es schon einmal gegeben, und zwar in großem Maßstab und über eine lange Zeit. In antikrömischer Zeit hat sich mit Beginn des Prinzipats, also mit Beginn der Kaiserzeit, ein System herausgebildet, das der römische Dichter Juvenal später als Panem et Circenses, also als Brot und Spiele, bezeichnet hat. Brot bedeutet in diesem Zusammenhang, dass römische Bürger Getreide bzw. Brot kostenlos zur Verfügung gestellt bekamen, wodurch ihre Grundversorgung abgedeckt war. Das Brot ist gewissermaßen das bedingungslose Grundeinkommen. Spiele bezeichnet das, was die Massen mit ihrer freien Zeit taten, wonach sie verlangten und womit sie sich beschäftigten. Schauspiele, Wagenrennen und natürlich und vor allem Gladiatorenspiele. Das Volk erwartete diese Spiele, die über die Zeit immer raumeinnehmender wurden und immer größere Teile des alltäglichen Lebens einnahmen. Im Jahr 107 nach Christus ließ Trajan Gladiatorenspiele aufführen, die über 123 Tage, und zwar jeweils den ganzen Tag, vom Vormittag bis zum Nachmittag, gingen. Das System aus Brot und Spielen bediente nicht nur die Grundbedürfnisse der von Arbeit befreiten Masse, sondern hatte natürlich auch eine systemstabilisierende Wirkung, indem es dafür sorgte, dass ein sonst am Rande der Armut lebender und mit zu viel Zeit ausgestatteter Teil des Volkes revoltierte. Es gibt meines Erachtens gute Gründe anzunehmen und es geradezu in die Augen springend naheliegend, dass wir im Digitalzeitalter dabei sind, eine digitalisierte Version von Brot und Spielen, von bedingungslosen Grundeinkommen und immer weiter perfektionierten Spielen, Ablenkungen, Entertainment im virtuellen Raum aufzubauen. Damit meine ich nicht, dass irgendeine dunkle Macht dieses System aufbaut, um das Volk zu manipulieren. Vielmehr ist es so, dass sich das ganz von selbst ergibt. In der Philosophie würde man sagen, dass sich das systemisch ergibt, sozusagen aus den Zwängen des Systems heraus. Auf die Seite des Brots haben wir schon geschaut. Die Seite der Spiele bekommt im Digitalzeitalter völlig neue, letztendlich grenzenlose Möglichkeiten. Grenzenlos, da sich die Spiele in den virtuellen Raum verlagern, in dem physikalische oder biologische Grenzen keine Rolle spielen und schlichtweg alles möglich ist, was Menschen begehren oder erträumen könnten. Der Sog in diese Spielwelten dürfte noch viel größer sein. Und wir können ihn schon heute erkennen, in den Parallelwelten, in denen immer größere Gruppen an Menschen stunden- oder tageweise verschwinden. Und die jetzt erst langsam sich etablierenden Augmented Reality und Virtual Reality Technologien werden dieser Entwicklung ganz sicher noch eine neue Dimension hinzufügen. Und es ist zu erwarten, dass ein immer größerer Teil der in die Freiheit entlassenen Menschen immer mehr Zeit damit verbringen werden, als Avatar durch virtuelle Spiel-, Sex- und Alltagswelten zu schreiten. Mit dem Fortschritt der Technik dürfte der Austritt aus diesen virtuellen Welten immer schwerer werden, weil die Welten immer realer werden und natürlich, weil sie die schönere, die optimierte, die Augmented Reality zu bieten haben, indem auch das Ich ganz ohne die Mühen der Persönlichkeitsbildung per Mausklick sein kann, was es will. Gönnen wir uns noch einen letzten Exkurs in die römische Variante von Brot und Spielen. Und schauen wir uns mal etwas genauer an, womit sich die römischen Bürger ihre Zeit totschlugen, von der sie offenkundig viel zu viel hatten. Die Spiele, die wirklich mit allergrößter Sorgfalt organisiert und betrieben wurden, diese Spiele gehören nicht gerade zu den edelsten Erfindungen, mit denen sich Menschen im Laufe der Geschichte ihre Zeit vertrieben haben. Ein typischer Ablauf eines Munus, also eines Gladiatorenspiels, sah ungefähr so aus. Am Vormittag wurden Tierhetzen durchgeführt, bei denen exotische Tiere, die aus aller Welt zusammengekarrt wurden, gejagt und niedergemetzelt wurden oder so aneinander gefesselt wurden, dass sie einander gegenseitig zerfleischten. In der Mittagszeit fanden Hinrichtungen von verurteilten Verbrechern statt. wobei, um den Unterhaltungswert zu steigern, der Kreativität keine Grenzen gesetzt waren. Bei der Damnatio ad Bestias, das war eine bestimmte Verurteilungsform von Verbrechern, bei dieser Form der Damnatio ad Bestias wurden die Verbrecher durch wilde Tiere hingerichtet. Etwa, indem man die Verurteilten an einen Pfahl gebunden hat und ausgehungerten Raustieren ausgesetzt hat. Oder auch mal von Elefanten zertrampeln ließ. Am Nachmittag fanden dann als eigentlicher Höhepunkt die Gladiatorenkämpfe statt, die, je nachdem, wie sich der unterlegene Gladiator in der Arena geschlagen hat, mit dessen Tötung oder Begnadigung endete. Und nun stellen Sie sich das 123 Tage in Folge vor. Das alles erscheint uns so unfassbar grausam und so unendlich fern von unserer Lebensrealität, dass wir nicht sehen können, dass wir längst massenhaft dabei sind, Ähnliches im virtuellen Raum zu tun. Auf Ego-Shooter-Games wie Doom oder Call of Duty, auf Fortnite oder etwa in Spielen wie Hatred oder Rape Day. In Hatred führt man als Spieler einen Amoklauf durch, mit dem Ziel, möglichst viele Menschen hinzurichten. Auf Rape Day essen die Spieler nach einer Zombie-Apokalypse Säuglingsfleisch und vergewaltigen Frauen. Letzteres war dann anscheinend doch etwas zu viel und wurde nach Protesten von der Spieleplattform Steam dann entfernt. Natürlich ist es ganz sicher besser, solche Dinge im virtuellen Raum zu tun, als ganz real in einer römischen Arena. Aber von Freisetzung von intrinsischer Kreativität und Gründung von Startups, die die Welt zu einem besseren Ort machen, ist das doch auch ziemlich weit entfernt. Was ich mit diesem etwas provokanten Vergleich sichtbar machen möchte, ist, wie ideologisch aufgeladen und eingeengt die digitale Erzählung von bedingungslosen Grundeinkommen und Befreiung des kreativen Potenzials des Menschen ist. Diese Erzählung eines sich dank Befreiung von Arbeit und bedingungslosen Grundeinkommen unternehmerisch, kreativ oder sozial, in jedem Fall jedoch positiv entfaltenden Cognitive Surplus, widerspricht vielem, was uns die Psychologie und die Soziologie über das Verhältnis zwischen Mensch und Arbeit sagt. Der Wert der Arbeit für den Menschen liegt nicht einfach nur in dem Geld, das damit verbunden ist, sondern geht weit darüber hinaus. Es geht um Sinn, Würde, Selbstwertgefühl. Darum, eine Aufgabe zu haben und nicht in einem Limbo aus inhaltsleeren Tagen gefangen zu sein. Es gibt Studien, die eindrucksvoll belegen, dass Arbeitslosigkeit einen ähnlich desaströsen Effekt auf die Psyche des Menschen haben kann, wie der Tod eines Ehepartners. Und dass die Gehaltseinbuße hierfür praktisch unerheblich ist. Nun gibt es Menschen, die, wenn sie sich einem endlos erscheinenden Raum von Bedeutungslosigkeit wiederfinden, es gibt Menschen, die in einem großen Kraftakt den Raum mit neuer Bedeutung, mit neuen Aufgaben und neuem Sinn füllen können. Es gibt aber auch die, die den viel einfacheren und naheliegenderen Weg zur Spielkonsole, zu Drogen oder anderen sinnentleerten Ablenkungen gehen. Selbstverständlich wird es Menschen geben, die ein bedingungsloses Grundeinkommen beflügelt und denen es hilft, zur eigenen Bestimmung vorzudringen und diese zu entfalten. Aber die propagandistische Erzählung, dass die Technologie dank Befreiung von Arbeit und bedingungslosen Grundeinkommen zur Befreiung und Selbstverwirklichung des Individuums führt, erweist sich meines Erachtens bei näherer Betrachtung als ähnlich naiv-utopistisch wie die Erzählung, dass der Mensch durch Fusionierung mit Technik zu einem besseren Menschen werden könne. Im Kern sind beide Erzählungen nur unterschiedliche Facetten ein und derselben Kernideologie. Meines Erachtens gibt es vielmehr gute Gründe anzunehmen, dass das, worauf die Kombination von Digitalisierung, Verüberflüssigung von menschlicher Arbeit und bedingungslosem Grundeinkommen zuläuft, zumindest für sehr viele Menschen viel mehr Ähnlichkeit mit dem hat, was wir in der Antike gesehen haben, als mit einem Startup-Paradies. Da der Begriff Brot und Spiele schon für die antike Variante belegt ist, schlage ich für die digitale Variante einen neuen Begriff vor. Tititainment. Der Begriff stammt nicht von mir, sondern von Zbigniew Brzeziński, einem polnisch-amerikanischen Professor für Geopolitik und Geostrategie, der unter Präsident Carter ein ziemlich bedeutender Diplomat und auch National Security Advisor war. Tititainment bezeichnet die seines Erachtens erforderliche gesellschaftspolitische Ausrichtung, um die Welt bei Laune und das System am Laufen zu halten. Mit Tits sind die Brüste einer stillenden Mutter gemeint, die die Ernährung sicherstellt. Der zweite Baustein ist endloses und perfektioniertes Entertainment. Brot und Spiele. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, freue ich mich wie immer, wenn Sie ihn weiterempfehlen, wenn Sie in Ihrem Podcast-Player auf Abonnieren klicken oder ihn kommentieren und liken. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.